Papa hat so das erste Marketing gemacht, hat dann so Postkarten drucken lassen in Kirchberg.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Es hat uns an den Wagram verschlagen, liebe Conny. Wer hat sich vors Mikrofon getraut?
Ja, heute haben wir die besondere Ehre, im Relais und Chateau Hotel am Wagram bei einem der bekanntesten Gastronomen Österreichs aufnehmen zu dürfen. Vom Dorfwirtshaus in Feuersbrunn zum vielfach ausgezeichneten Unternehmer, Hotelier, Fernsehkoch, Kochbuchautor und Gastgeber. Toni Mörwald hat eine einzigartige Genusswelt geschaffen. Toni, es freut uns sehr, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid.
Ich muss ja da leider ein bisschen reingrätschen. Wir nehmen heute am 18.06. rein und es gibt keinen schöneren Anlass als die erste Aufnahme nach einer Auszeichnung. Die Corny hat von der Niederösterreicherin, ist sie zur Niederösterreicherin in Bezug auf Regionales und Genuss ausgezeichnet worden.
Herzlichen Dankeschön, Gratulation. Dankeschön, danke.
Also umso besser und besonderer ist es, dass wir heute hier bei dir sind, Toni. Man kann sagen, viel vorstellen müssen wir dich ja fast nicht, aber du bist ja überall bekannt. Mein letzter Berührungspunkt zu deinen Künsten war in Grafenegg bei den Design Days. Da war ich beim Wolkenturm für die Technik mitunter zuständig und da sind wir auch gut versorgt worden.
Das ist schön so.
Vielleicht ein
wir haben ja ein Motto, das heißt, Essenszeit ist Lebenszeit. Wer keine Zeit zum Essen hat, hat keine Zeit zum Leben. Ja. Und wir suchen das Leben und die Lebenszeit für jeden Gast, der hierher kommt oder wo wir hinkommen, zu verschönern, zu verbessern, weil ein Essen hat eine Hauptaufgabe, soll einem nach einem Essen immer besser gehen wie vorher.
Ist ja fast schon ein Abschlusssatz am Anfang. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick über deinen Werdegang und über die Herkunft deiner gastronomischen...
Naja, der Werdegang ist ja an für sich sehr spannend, weil ich wollte eigentlich immer, nachdem ich Sohn eines... mein Vater war Landwirt und meine Mutter haben einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt, so einen richtigen Mischbetrieb, wie man heute halt in die 50er, 60er, 70er Jahre das gehabt hat im Land. Alle haben dasselbe gemacht, jeder hat quasi ein... landwirtschaftliches Anwesen gehabt mit einem Bauernhof, mit Viecher, mit Ackerbau, mit Obstbau, mit Weinbau, mit einer Landwirtschaft, mit Feldbau, Zuckerrüben und verschiedenste Getreidesorten und Mais und Erdäpfeln, ja, alles was dazugehört. Und das hat mich wahnsinnig begeistert und nachdem ich einen jüngeren Bruder habe und eine ältere Schwester, war ich natürlich als ältester Sohn prädestiniert, die Landwirtschaft zu übernehmen. Und auch den Weinbau, und das hat mir unglaublich getaugt und war so richtig im Traktor vorne, im Keller, mit Papa immer mit dabei. Es war total faszinierend und ich habe mich eigentlich schon als Landwirt und Weinbau gesehen. Aber dann kam es anders, weil 1971 bekamen meine Eltern ein Gasthaus von meiner Tante Ricky, ja, ungewollterweise, weil die hat einen metrischen Fahrer kennengelernt aus dem Waldviertel, der bei ihr zu Gast war, dann ist sie mich auch ins Waldviertel und dann...
Und dann gesagt, nimmt sie das.
Und ja. Meine Eltern hatten dann im Grunde ganz schnell den Schlüssel am Tisch vom Gasthaus zum Wirtshaus, zur Traube, so hat es geheißen, zur blauen Weintraube, hat es eigentlich geheißen. Und meine Eltern wollten gar kein Wirtshaus, ja, und haben gesagt, was machen wir mit einem Wirtshaus, ja. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, ich brauche kein Wirtshaus und hat es dann gleich mal Frontlader montiert und gleich mal niederbaggert und dann war schon nichts mehr da.
Wirklich?
Dann haben die Leute im Ort alle geschrien und gesagt, komm, du kannst das Wirtshaus einfach wegreißen, wir helfen dir wieder ein neues aufzubauen. Gesagt, getan und dann war das dann auch so und wurde dann eine Gaststube, Wirtshaus und ein Extrazimmer gebaut mit einer kleinen Küche und das war dann eigentlich der Start, wo die Familie Mörwald dann in die Gastronomie gekommen ist, ungewollt, nachdem wir 7 Generationen immer in Weinbau und Landwirtschaft tätig waren. Und ja, und mit diesem Start begann auch dann mein zwiespältiges Leben, wo ich dann sozusagen zwischen, so wie meine Eltern auch, zwischen Feld, Weingarten, Keller und Stall auch die
Küche,
Küche gab es in den 70er Jahren, gab es ja sozusagen am Land keine wirkliche Landgastronomie in dem Sinne, wie es heute gibt, dass man zum Essen weggeht. Das war nicht üblich. Man ist ins Wirtshaus gegangen, um zu trinken. Wir haben das offene Bier gehabt. Es gab noch keine Supermärkte. Da hat keiner von den Weinbauern ein Bier daheim gehabt. Da sind sie von Bier ins Wirtshaus gegangen. Nach dem Frühschoppen natürlich am Sonntag hat es dann auch natürlich ein kleines Gabelfrühstück gegeben, hat es ein Gulasch oder Würstel gegeben und man hat sich ausgetauscht, wir haben den ersten Fernseher gehabt in die 70er Jahre im Fernsehen, haben einen eigenen so einen Extrazimmer, ein Fernsehzimmer gehabt, wo man Schilling gezahlt hat, damit man Fernseht und ein Bier trinkt. Und man hat Informationen ausgetauscht. Und das war eigentlich so das Dorfleben. Ja. Das war sich eigentlich so entwickelt. Dann gab es Musikproben natürlich auch im Wirtshaus und hat das Wirtshaus auch eine andere Art belebt wie heute. Und die Leute sind eigentlich zu Mittag und zu Abend immer zum Essen immer heimgegangen und sind nachher oder vorher wieder gekommen. Also es war eigentlich ganz antizyklisch anders, weil gegessen haben die Leute immer zu Hause. Mhm. Und meine Mutter hat dann begonnen, so Kochkurse zu machen im Wifi und hat sich dann angeeignet, hin und wieder mal auszukochen am Wochenende und hat eigentlich das mitgeprägt, dass man einfach am Land rausgeht und einmal auch einmal zum Essen weggeht. Mhm, das war nicht üblich. Ja. Und mir hat das dann eigentlich gefallen und dann ist das irgendwie so auch in meinem Berufsbild dann immer weitergegangen. Mir hat das fasziniert, weil meine Mutter, mein Vater haben dann einmal aufgeschrieben auf einen Zettel Wildschwein essen in Gasthaus Mörwald. Meine Mutter hat ein Wildschwein, ganzes Wildschwein gekauft und oder bekommen und hat dann da ein schönes Wildschwein in Burgundersauce mit Servettengürtel und Breitelbeeren gemacht. Papa hat so das erste Marketing gemacht, hat dann so Postkarten drucken lassen in Kirchberg beim Faber und hat sozusagen die Karten dann ausgeteilt und die Leute sind gekommen.
Ist das selber ausgedrückt worden oder hat man das früher auch über die Post gemacht?
Nein, hat man selber ausgetragen, hat man so Karten gedruckt, ja. Wie Visitenkarten ein bisschen größer. Und hat es dann quasi herumgereicht und ja, die zwei Räume dann waren quasi voll. Mhm. Ja, war da richtig, die Leute, nur die Telefonnummer gestanden, Wildschwein essen, Gasthaus Mörwald, die Leute sind gekommen, haben sich niedergesetzt, haben das Wildschwein gekriegt, wir haben kein schönes Lokal gehabt in dem Sinn und auch keine schöne Ausstattung, aber es war irgendwas Neues. Ja. Mhm. Und es hat auch keiner gefragt nach was anderem, weil jeder hat gewusst, der kommt zum Wildschwein essen, die Vegetarier gab es auch noch nicht, also und die Veganer, die hat es da zumindest noch nicht gegeben offenbar. Und das war total begeistert. Die Leute haben sich niedergesetzt, haben sofort das Wildschwein in der Soße gekriegt, Zementengürtel, haben noch eine Malakoff-Torte gekriegt und haben dann sofort gezahlt und Flaschen Wein dazu getrunken und sind wieder gegangen und die nächsten sind da gesessen. Das hat mich total fasziniert. Ich habe gedacht, wow, ganz neue Perspektive zu dem, was ich bis jetzt gesehen habe als Kind oder als Jugendlicher dann mittlerweile schon. Und habe dann meinen Berufsweg eingeschlagen, indem ich statt der Weinbauschule die Hotelfachschule besucht habe und habe dann meinen Weg gemacht, Hotelfachschule und zuerst in St. Pölten im Wifi. Und dann eben in Krems in der HLF und habe dann weiter ins Ausland gegangen, habe mir dort verschiedene Köche und Betriebe angeschaut, habe dann bei Rainer Gera in Wien begonnen, das war 1984, das war eine unglaublich spannende Zeit der Wiener Küche, wo also wirklich alles erst losgegangen ist, da ist also auch die ganze Inszenierung von den ganzen Fachmagazinen, ob jetzt der Gomio oder Falstaff oder à la carte, das ist alles erst entstanden. Ja, und das war eigentlich von dieser Situation mit und auch der Aufbau und ich habe dann begonnen mit dem ersten Gourmet-Stüberl, das war dann 87, nächstes Jahr 40 Jahre in Vorsprung, ja natürlich. 87, habe dann in Wien gearbeitet bei Rainer Gera und bin dann am Wochenende, habe mein Gourmet-Stüberl gehabt mit 4 Tischen und sind die Leute immer vom Land dann, auch von der Stadt rausgefahren aufs Land. Und das war eine unglaublich spannende Zeit. Viele, die man von Wien kennt natürlich, die sind dann im Ausland gefahren und haben dann gesagt, ja, kann ich gleich gut essen wie im Corso, aber kostet nur die Hälfte. War natürlich spannend natürlich und es war auch immer voll und dann hat es irgendwie auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss eigentlich jetzt da fix daheim übernehmen und das sozusagen auszubauen und ja, und dann ist die Geschichte losgegangen. Eigentlich nächstes Jahr kann ich sagen, 40 Jahre mache ich das dann.
Ja, wunderbar. Vom Stüberl dann zu einem Imperium kann man ja mit.
Ja, aus den 4 Tischen wurden dann mehr. Und das war dann aber auch so eine Geschichte, dass das auch nie so ein Businessplan war, wie man das heute bei Projekten macht, wo man sich hinsetzt und wie konfiguriert man das und wie wird man das bestücken mit Mitarbeitern und wie sollen die Gästeschichten und die Gäste ausschauen und woher kommen die und wie bewirbt man das und wie finanziert man das etc. Das war alles in der Zeit so nicht, sondern man hat eine Idee gehabt und hat die Idee sofort umgesetzt. Mhm. Ja, unbescholten und auch ohne großen tausenden Einschränkungen und Auflagen und sonstigen Gegenwind. Man hat das einfach was bewegen können. Ja. Mhm. Relativ schnell viele Ideen waren da und man hat dann auch gar nicht nachgedacht, ob man sich das leisten kann oder nicht, sondern man hat einfach gemacht und das ist auch relativ schnell dahingegangen und hat die Dinge schnell umsetzen können und dann ist wieder mal die Küche zu klein geworden, haben wir die Küche wieder um 2 Meter vergrößert und dann hat man wieder 2 Gastraum gehabt, dann hat man wieder einen Raum dazu gebaut und wieder einen Raum. Darum ist ja heute das Stammhaus bei uns im Vorarlberg, wir sagen dazu auch die Vereinigten Hüttenwerke, weil das ist so richtig immer ein Haus oder ein Zimmer dazugekommen nach dem anderen und ohne, dass es so geplant war. Und so schaut es heute auch aus, aber das hat halt mittlerweile eine, sage ich, wie auch eine Rebe oder wie auch ein Baum, Wachstumsringe, wo man jedes Jahr sieht, was immer dazugewachsen ist. Und heute sind wir stolz darüber, dass es auch so geglückt ist. In der heutigen Zeit würde es eh so nicht mehr funktionieren. Und ja, aber die Kunden und die Gäste, die sozusagen hier im Umfeld waren, haben das auch mitgetragen. Und dann sollen immer mehr Gäste nicht nur aus Wien kommen, sondern auch aus Salzburg und aus München und aus anderen. Dann ist natürlich die Frage gekommen, dann irgendwann einmal, wo nächtigen die Gäste? Weil wir haben dann so 12-gängige Menüs angeboten mit 12 Weinen. Und die Leute sagen so, kommen und haben gegessen und getrunken und haben dann mit dem Rausch angefahren, das war normal. Gäbe es heute alles nicht mehr, das war vor 30, 40 Jahren. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen Zimmer in Feuersbrunn. Dann haben alle gesagt, Wahnsinn, der Hotel in Feuersbrunn. Ich habe dann 1999 sozusagen mein erstes Hotel gebaut, die Villa Katharina mit den 10 Zimmern. Und da war die Prämisse, das Zimmer soll so viel kosten wie ein Strafmandat. Und das waren zumindest 500 Schilling. Ah. Das Strafmandat, wenn du sozusagen alkoholisiert gefahren bist, haben sie da nicht einmal Führerschein weggenommen, aber du hast eine Strafzahl von 500 Schilling. Und habe ich gesagt, das muss eigentlich das Argument sein, dass ich eigentlich da bleibe. Und damit ist der Fall erledigt. Und es ist dann auch sofort angelaufen. Und so sind wir dann in die Hotellerie gekommen. Und das war in vielen anderen Bereichen genauso. Aber die Wachstumssituation hat eigentlich begonnen im 93, nachdem Fürst Metternich Schandor vom benachbarten Schloss Grafeneck immer zu mir gekommen ist. Der war Stammgast von, wie ich zum Kochen hier begonnen habe, 87, 88, 89, 90, ist immer gekommen zu mir, hat immer zu mir einen Spruch gesagt. Er hat immer gesagt, Herr Mörwald, kommen Sie zu mir nach Grafeneck. Ich habe ein Schloss und kann nicht kochen. Sie haben kein Schloss und können kochen. Mhm. Also machen wir das gemeinsam. Und ich habe immer gesagt, durchlaucht, tut mir leid, das kann ich nicht machen, weil ich habe hier das elterliche Gasthaus übernommen von den Eltern und ich kann hier nicht weglaufen und ich kann aber nicht gleichzeitig an zwei Herden gleichzeitig kochen, das schaffe ich nicht. Und die haben mir den Spruch immer wieder gesagt, dabei habe ich gelernt, wie intensiv und wie wichtig es ist, hartnäckig zu sein. Und der war wirklich hartnäckig, weil eines Tages ist er gekommen mit dem José Carreras, dem Tenor, der hat seinen 50. Geburtstag gefeiert in Grafeneck. Und er hat bei mir gegessen und wollte das auch, dass ich das in Grafeneck mache. Ich habe das auch in Grafeneck dann sozusagen an diesem besagten Abend gemacht. Das war 93, er ist im Herbst zu mir gekommen und hat gesagt, am 8. Dezember war sein Geburtstag, singt er da drüben und nachher will er mit 120 Leuten ein Dinner haben im Schloss. Und ich habe gesagt, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn mache ich ihn gerne, kein Problem, ohne überhaupt nachzudenken, was es heißt. 420. Nein, was heißt es überhaupt, noch nie ein Catering vorher gemacht und sonstiges. Und ich habe dann ein paar Freunde aus Wien angerufen, die sozusagen mit mir im Kurs immer waren und die haben mir dann auch geholfen. Meine Mutter war dann mit einem Lehrling hier rüben im Feuersbrunn. Das war wahrscheinlich im Nachhinein gesehen die Ursache des Themas, dass ich das Feuersbrunn nicht zugesperrt habe, sondern weiter offen gehabt habe. Der Fürst ist zwischendurch weggefahren, ist immer eine Runde gegangen, hat sich die Gäste erkundet, ob alles in Ordnung ist. Dann hat er sich wieder zugesetzt drüben im Schloss und am Montag, wie immer, jeden Montag ist er gekommen, hat dann gesagt, Herr Mörwald, jetzt haben Sie mich über 5 Jahre lang angelogen. Ich sage, ja, so, wieso? Ja, sie haben mir immer gesagt, sie können an einem Herd kochen. Am Samstag war das bei uns formidables Essen im Schloss und in der Belletage. Und hier hat auch alles wunderbar geklappt. Sie wissen über ihre Fähigkeiten nicht Bescheid. Und sie glauben es nicht. Das war dann der 10., 11. Dezember und am 23. Dezember, 2 Wochen später, haben wir den Bachvertrag für Grafeneck unterschrieben. 93 am 23. Dezember um 11 Uhr.
Das ist wie ein Geburtsdatum irgendwie.
Und so kam ich dann in die Geschichte rein, dass ich lernen musste, auf der einen Seite meine Hauptpassion des Kochen und als Koch sozusagen meine Arbeiten zu machen und zu organisieren und die Brigade und die Mannschaft und den Service und alles, was dazugehört, aber gleichzeitig auch Management-Arbeiten immer mehr zu übernehmen und lernen loszulassen. Gewisse Sachen, wenn man in der Küche steht, wie man alles, wie einem Dirigenten in einem Orchester, wie man alles unter Kontrolle haben. Aber natürlich, wenn du nicht in der Küche bist, kannst du es nicht gleichzeitig auch machen. Wie geht das? Ja, also das heißt, du musst Vertrauen auslagern, du musst Verantwortungen auslagern und musst natürlich damit umgehen. Das waren meine schwierigsten Jahre, da zumindest 93 bis 98, sozusagen Vertrauen und Loyalität sozusagen in andere Hände zu legen für gewisse Arbeiten. Aber das war wiederum der Grundstein für Wachstum, der Grundstein für weitere Entwicklungen und der Grundstein auch für den Aufbau einer Organisation. Ohne den Schritt wäre es auch nie dazu gekommen wahrscheinlich und hätte die Marke Mörwald nie diesen Grundstein bekommen und ich hätte selber wahrscheinlich nie die Kraft oder die Energie entwickelt, hätte ich die Herausforderung mit Grafeneck dazu mal nicht gehabt, weil das hat mich schon sehr beschäftigt. Das war der Betrieb erstens einmal sicherlich dort zumals viel größer wie unser eigener Betrieb. Heute ist es umgekehrt, aber im Grunde war das dort zumal schon eine, für uns ein großer Meilenstein.
Das heißt, man kann eigentlich sagen, man braucht jemanden, der auf einen vertraut, selber den Mut.
Mut gehört immer dazu und natürlich auch eine gewisse Form auch zum Risiko, logischerweise. Und ich kann ja auch nur sagen, das ist ja das, was mich ein bisschen bekümmert vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren, wie die ersten Lehrlinge zum Ausbildung, aber doch über 350 Lehrlinge ausgebildet, bis heute in der Küche nur. Und wenn ich sage, die haben dort damals von 10 im Durchschnitt haben 9 das Animo gehabt, sich irgendwie auch selbstständig zu machen. Und da gibt es ja heute viele Leute, sehr gute Leute, die in unserer Region auch alle mittlerweile aufgeschlagen haben und die alle hier die Lehre und viele Jahre hier bei uns gearbeitet haben. Und das sind wir auch sehr stolz, dass da eine gute Szenerie sich hier im Zentrum von Niederösterreich entwickelt hat, mitten hier in der Wein- und Genussregion, am Wagram oder auch Wachau, Kamptal, das ist ja alles eine Region, Kremstal, Reisental, Weinviertel, das gehört ja alles zusammen. Das ist ja Epizentrum des österreichischen Weinbaus. Und da habe ich schon gemerkt, da haben von 10 Lehrlingen 9 das Animo gehabt, sich selbstständig zu machen. Heute, 40 Jahre später, sind von 10 Lehrlingen vielleicht einer dabei, Wahnsinn, der den Mut hat, sich selbstständig zu machen. Das ist eine Entwicklung, die vielleicht nicht so optimal ist. Da sollte man auch politisch einmal nachdenken, warum ist das so? Weil diese Unbekümmertheit und das Neue zu entdecken und was Neues aufzubauen, wäre auch für die Zukunft sehr wichtig, dass sich wieder viele junge Leute in die Selbstständigkeit trauen. Aber ich finde, dass es unglaublich engagierte junge Leute, ich kann das nur von unserem Betrieb sagen, wir haben so viele junge Leute mit Dynamik, mit unglaublicher Kreativität und finde es daher sehr, sehr schade, dass es den Leuten oft so schwer gemacht wird, was Neues zu beginnen.
Ich glaube, dass die Schwelle halt etwas zu starten sehr, sehr hoch gelegt wird. Also ich habe ein bisschen da rausgehört, du warst ja sehr stark damit beschäftigt, weil da ja immer was zu tun war, immer hier weiterzuentwickeln. Hast du dann auch die Möglichkeiten gehabt, dich auch umzuschauen oder war das für dich gar nicht so wichtig, dass du sagst, ins Ausland zu gehen, dann später auch nochmal?
Nein, das war für mich keine Option, nachdem ich nach meinem Schulabschluss und dann gleich sofort rausgegangen bin und mir dann noch zwischen Wien und Deutschland und Schweiz und Österreich und Monte Carlo und England, wo wir überall waren, USA, alles angeschaut habe, verschiedene Betriebe und Küchen und Hotels, habe ich schon gemerkt, das Wissen, was ich jetzt atme, muss ich jetzt dann in die Umsetzung bringen. Und dann in die Umsetzung zu bringen, brauchst du natürlich auch die volle Kraft, dass du nur für dieses eine Dasein dann auch wirklich da bist.
Und hat es dann aus der Küche raus dann auch Unternehmer zu sein, hat es dann auch Hürden gegeben, wo du gesagt hast,
viele Hürden, lernen? Bitte, es gibt kein Leben, wo du nicht am Berg nur bergauf gehst, da gibt es viele Täler, die du durchwanderst, wo du sagst, warum tue ich mir das eigentlich an? Und das gehört auch leider dazu und da ist ein Teil der Geschichte auch. Und in 40 Jahren gibt es halt auch eine Phase, wo du nicht nur, sag ich mal, Leute hast, die mit dir freuen und begeistert sind, weil was vorwärts geht, sondern es kommt auch dann die Phase, wo dann die ein oder anderen glauben, sie müssen dagegen etwas tun. Ja, das gibt's ja auch immer wieder. Es ist ja halt nicht so, dass wir heute im schönsten Land der Welt leben, aber gleichzeitig sich alles daran erfreuen, wenn jemand erfolgreich ist. Ich sage immer, Erfolg ist wahnsinnig schön. Neid ist aber immerhin einer der höchsten Disziplinen, die du geschenkt bekommst. Ja. Und Erfolg musst du dir verdienen, das ist immer so. Und auch das Geschaffene ist nicht alles selbstverständlich, sondern braucht immer ein tagtägliches, behutsames Umgehen mit der Mannschaft, mit dem Team, mit den Gästen, mit den Kunden, aber auch mit dem Umfeld. Und das tagtäglich, wie hier im Standort alleine über 100 Leute jeden Tag arbeiten, über das ganze Jahr, sind ja auch hier ein Ganzjahresbetrieb. Und das war für uns immer wichtig, auch diesen Ganzjahresbetrieb, nämlich auch die Absicherung für unsere Mitarbeiter im sozialen Bereich zu haben. Und das haben wir auch, glaube ich, ganz gut geschafft und dürfen da sehr froh sein über unsere gesamte Mannschaft.
Ist jetzt da vom Personal her, kann man sagen, Unterschied schwieriger, gute Leute zu bekommen, zu finden, oder ist es eh wurscht, weil ihr 100 habt und die brav, sage ich jetzt einmal, bleiben oder mitgehen? Oder
naja, es gibt auch immer einen Wechsel, das ist ja ganz normal in unserer Branche, aber wir können vielen Leuten längere Perspektiven geben und wir dürfen ja schon darauf zurückführen, dass der durchschnittliche Mitarbeiter bei uns schon zwischen 5 und 10 Jahre mindestens bleibt. Mhm. Ja, wir haben Mitarbeiter, die sind schon über 30 Jahre im Haus. Super. Und, aber es gibt natürlich immer in der Range welche, die sich auch wieder was Neues anschauen wollen, ist auch selbstverständlich und klar. Aber wir haben, glaube ich, insgesamt ein sehr gutes Mitarbeiterkollektiv, vom Mitarbeiterhotel über alle unsere diversesten 100 Talents-Programme, die wir fahren, wo wir Mitarbeiter nicht nur fordern, sondern auch fördern. Und wir fördern nur jene, die wir auch dementsprechend gut fordern können. Und ich denke, dass das weiß auch jeder und darum, glaube ich, ist auch für die alle auch wieder. Und wir können etwas bieten, was viele nicht bieten können, die unterschiedlichen Formen der Gastronomie und auch der Hotellerie in unterschiedlichen Bereichen, wo du wirklich von einfachster Gastronomie bis zur hochwertigsten Sterne-Gastronomie ehrlich in einem Haus alles vereint hast.
Wir haben vorher gesagt, der Sprung vom eigentlichen Herd zum zweiten Herd ins Schloss zu wagen, war eine Hürde, aber du bist ja doch jetzt auch auf vielen Bühnen unterwegs, nicht nur an zwei
Herden. Wir haben viele andere Bereiche natürlich auch und haben ja sozusagen, ob jetzt der Wien oder ob auch Palazzo oder auch verschiedene andere Caterings, wo wir tagtäglich unterwegs sind, das nicht nur in der Region oder nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland, wo wir mal wieder kochen in Singapur oder in Japan oder in Amerika und wieder Teil der Mannschaft mitgeht, ist auch für die besonders von Bedeutung, weil die wieder damit wieder neue Perspektiven bekommen und diese Perspektiven kann nicht jedes Unternehmen bieten und ich glaube, das ist sicher auch ein Vorteil unserer Marke und wir arbeiten halt auch nicht nur mit brancheneigenen Unternehmungen zusammen, sondern auch mit Branchen befremdeten teilweise oder oft konkurrenzierenden Unternehmungen. Denken Sie nur an verschiedene Zusammenarbeit, ob das jetzt mit Nordsee war oder mit McDonald's oder mit Nestlé oder mit allen anderen, wo jeder fragt, warum, wieso. Aber wenn heute große Unternehmungen kommen, die sich bei uns letztendlich auch beraten lassen oder die mit uns einen Know-how-Austausch machen möchten oder eine Synergie ernten möchten, dann schauen wir das ganz genau an. Und ich sage mal, auch die Promotion mit McDonald's war für uns sicherlich eine im Inner Circle, sprich im Fachbereich, haben alle gefragt, warum mache ich das? Ich habe auf der anderen Seite es wirtschaftlich betrachtet und habe gesehen, wenn eine der 10 erfolgreichsten Marken der Welt mit der Marke Merval zusammenarbeitet, dann müssen wir auch etwas haben, was denen gefällt. Ja? Und das hat mich eigentlich mehr gereizt, als was die Leute davon reden oder sagen.
Wie ist es dann geschafft zu skalieren? Hast du deine Vertrauensköche, die du dann wohin schickst, weil überall kannst du ja nicht
zugleich sein. Natürlich, ja, wir haben, muss ich sagen, eine Struktur in der Küche zumindest und in allem Servicebereich und in allen, wie gesagt, auf das bin ich besonders wichtig und wertvoll, der Aufbau meiner Organisation, dass wir heute schon vor über 30 Jahren begonnen haben, eben in den 90er Jahren schon eine Organisation aufzubauen, die halt aus einem Head Office besteht, mit Marketing, mit Sales, mit dem gesamten Controlling, mit dem ganzen Finanzbereich, mit dem gesamten HR-Bereich. Und ja, das kostet Geld, ja, so eine Struktur, eine Organisation aufzubauen. Und ohne die Organisation und der Struktur wäre es nie gewachsen. Ja, hätten wir das auch nicht geschafft. Und das gilt auch in allen Bereichen, wie auch in der Küche, wo es eben gibt, dass okay, als Head natürlich mich als Koch, der die Ideen hat und Innovations hat, aber auch ein sehr starkes Team um mich mit einem Executive-Chef, mit Küchenchefs, mit Sous-Chefs, die sich alle mit mir einmal in der Woche treffen und wir auch wieder neue Dinge besprechen und auch die zu Wort kommen lassen, aber auch die auch ihre Ideen einbringen können und in die Umsetzung bringen können. Und ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Auch das ist für Merwald österreichweit sicher einzigartig, dass man sich auch unter der Marke Merwald auch einen eigenen Namen machen kann. Ja, weil viele andere Restaurants, wo er ein Restaurantbesitzer ist, der hat seinen Namen und ja, der wird so bleiben. Aber da kann sich jetzt kein Küchenchef so entwickeln, wo er seinen Namen auch groß macht. Ja, also das haben wir auch immer wieder in den letzten 3-4 Jahrzehnten immer bewiesen, dass wir das können.
Wenn wir jetzt auf das Thema Wein gehen, wie wichtig ist dir Wein jetzt noch? Also man hat das eigentlich
gestoppt. Wein ist nicht nur Sohn eines Winzers von Bedeutung, sondern auch, ich habe die ganze Geschichte ja miterlebt, wie Wein in den 70er Jahren und 80er Jahren gemacht worden, habe diese gesamte Geschichte um den Weinskandal und dann Aufbau dann nach dem Weinskandal natürlich erlebt und kann nur plädieren, das, was wir jetzt geschaffen haben in der gesamten Qualitätsstruktur und auch hier am Wagram explizit die Entwicklung des Wagrams, eine unglaublich tolle Entwicklung, die wir auch ein bisschen mitgestalten durften, glaube ich, und auch für den Namen Wagram sehr in die in die Bedeutung gesprungen sind, dass diese Identität da ist, weil eine Region, das gilt für den Wein genauso wie für touristische Entwicklungen, kann sich nur entwickeln, wenn eine Identität da ist und wenn die Menschen, die hier in der Region leben, die Identität auch pflegen und auch authentisch sind, dann wird das funktionieren. Und ich glaube, das hat man eigentlich geschafft, dass man hier im Wagram ein gewisses Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat für die Marke Wagram und damit konnte die Marke Wagram sich auch entwickeln und das gilt für den Wein genauso wie für den Tourismus.
Bei euch in der Gastronomie, wie ist es da? Hat sich da was verändert?
Der Wein insgesamt ist die Weinkultur bei uns sehr groß geschrieben, weil ich sage Feuersbrunn, speziell hier das Hotel am Wagram, der Gutshof hier im Ortszentrum von Feuersbrunn. Das ist ein kleiner Ort mit 590 Einwohnern, da ist jetzt nicht so eine Großstadt. Was uns wichtig ist, erstens einmal den Ortskern zu leben und zu pflegen, aber die Weinkultur, nämlich auch hier im Epizentrum, wie vorne schon gesagt, wir haben ja gleich vis-à-vis der Donau das Dreisental, dann die Wachau, so südlich und nördlich, Kremstal, Kamptal, das Wagram und das Weinviertel, das ist eigentlich ja Epizentrum des österreichischen Weinbaus und da war es uns immer wichtig, weil halt nationale, internationale Kunden hierher kommen, die checken bei uns ein und können von hier aus alle Regionen schön besuchen und sind überall in einer viertelhalben Stunde gleich bei allen Winzern. Und die Winzer haben alle wieder Kunden. Die Kunden wollen wieder alle was essen oder was trinken oder suchen eine Schlafstätte zum Wohnen. Und wir sind natürlich höchst interessiert, mit den Winzern eng zusammenzuarbeiten, weil alle unsere Winzer auch nicht nur Lieferanten, sondern auch Freunde des Hauses sind und Ambassadors, die auch uns promoten. Das ist ja auch ein entscheidender Faktor. Und deswegen ist auch der Sinn dann gekommen, hier im Gutshof eine Weinhandlung zu errichten. Und wir haben mittlerweile jetzt, ich glaube, im aktuellen Verkauf 3000 verschiedene Weine, Wahnsinn. Die wir hier verkaufen. Und
österreichische oder international?
Österreichisch, aber auch international. Ja. Das ist auch so ein Wechselspiel, wo halt die Gäste, die von weit her kommen, trinken die österreichischen Weine und die Leute, die vor Ort wohnen, leben. Ja. Trinken halt die Weine von weiter weg.
Ein bisschen wirst das natürlich, also wenn man zu dir in den, kommt, dann will man ja genießen. Da ist der Genuss wird groß geschrieben. Aber dennoch hat sich vielleicht das gastronomische Verhalten der Gäste verändert. Was ist dir in den letzten Jahren so aufgefallen?
Was ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, kann man sagen, das Verhalten ist bewusster geworden. Der Qualitätsanspruch, wenn die Leute zu uns kommen, ist, wir haben ja unglaublich reichliches Angebot in unterschiedlichen Bereichen für Einsteiger, die halt sozusagen in unserer Restaurantlandschaft, bei uns im Stammhaus gibt es ja 3 verschiedene Restaurants. Es war für mich immer wichtig, dass man auch für unterschiedliche Kunden, Gäste, aber auch Bedürfnisse da ist. Wo man sagt, man möchte was Einfacheres essen, muss man auch die Möglichkeit haben, bei mir halt gut zu essen oder was gut Bürgerliches. Also wenn man einfacher geht, geht man bei uns ins Wirtshaus und in die Kochbar. Wenn man was Höherwertiges und Bürgerliches haben möchte, geht man bei uns in unser Stammrestaurant zur Traube. Und wenn man was ganz Außergewöhnliches haben möchte, geht man in das Restaurant, Vierhaben-Restaurant, Michelin-Stern-Restaurant, Tony M., um hier auch das Spektrum zu erreichen. Und hätten wir nur ein Gourmet-Restaurant, dann wäre die andere Schicht nicht im Haus vertreten. Und wir haben hier sehr große, ja, mittlerweile großen Betrieb, der in unterschiedlichen Bereichen ist. Und da kommen die Leute zum Frühstücken, ob sie jetzt in den Gutshof gehen oder ins Hotel am Wagram gehen. Also finden wir auch hier bereits im Frühstück unterschiedliche Module an, aber auch im Mittagessen. Du kannst Lunch essen in der Kochbar, du kannst aber auch ein schönes Mittagsmenü in der Traube nehmen oder am Abend dann die große Gala im Gourmet-Restaurant oder auch in der Traube oder du gehst die Kochbar macht dort eine kleine Feierlichkeit. Also es gibt eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Angeboten, die wir anbieten und ich sage immer, Angebot schafft Nachfrage. Das ist, weil viele sagen immer, gibt es da überhaupt eine Nachfrage? Ja. Nein, Nachfrage gibt es, hat es im Feuersbrunn für gar nichts gegeben. Ja. Ja. Weder für das eine noch für das andere. Wir haben die Nachfrage sozusagen geschaffen, indem dass wir das Angebot geliefert haben. Und ich glaube, das ist das zentrale Thema, wenn ich jetzt ein Tourismusort bin in den Alpen und sozusagen die Leute nicht wegen mir herkommen, sondern wegen Schnee, dann kann ich mir jetzt aussuchen, in welchem Bereich mich einordne, um meine Hotellerie und Gastronomie anzubieten. Nur das war bei uns nicht der Fall, weil wir haben weder einen Bodensee, wir haben weder einen Schnee oder einen Berg, wo man Skifahren kann. Wir mussten quasi in uns gehen und die Angebote, die es heute gibt, entwickeln. Und der unsere Broschüre kennt, das ist das Mehrwald Magazin, das mittlerweile über eine halbe Million Auflage hat, sieht man, was wir eigentlich insgesamt alles an unglaublich unterschiedlichen Angeboten anbieten. Und es sind sehr, sehr viel. Und da bin ich auch unseren Mitarbeitern sehr dankbar, die immer mit neuen Ideen kommen, wo ich oft sage, ach, brauchen wir das unbedingt? Ja. Nein, und sie sagen, Chef, wir müssen das machen, weil da gibt es welche Gäste, die interessiert das. Okay? Mhm. Okay, und dann haben wir halt so Nischen wieder. Und das ist eigentlich sehr interessant. So ist auch die Kochschule entstanden, so ist das Catering entstanden, so sind viele andere Ideen entstanden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass dieser Grundsatz, dass Angebot Nachfrage schafft, dann wichtiger ist, weil wenn man sich nur auf die Nachfrage besinnt, was braucht man wirklich zum Leben? Ja, ich sage immer unseren Leuten, was wir machen, braucht kein Mensch zum Leben. Ja. Aber daher müssen wir uns tagtäglich neu und spannend interessant machen, damit man uns konsumiert. Ja. Und ich denke, das war eigentlich unser Prinzip im Nachhinein gesehen, die letzten 40 Jahre immer so, weil alles, was wir bis jetzt da grundlegend an Nachfrage gehabt hätten, hätte das heutige Dasein von uns nie eigentlich erklärbar gemacht.
Schaut es mit Weinbegleitungen aus beim Toni M?
Natürlich, Weinbegleitung gibt es bei uns bei allen Menüs, das ist hochgeschrieben. Jedes gibt kein Menü, wo es keine Weinbegleitung gibt. Mittlerweile gibt es oft 2, 3, 4 verschiedene Weinbegleitungen, dass du sagst, du hast eine regionale Weinbegleitung, du hast eine nationale Weinbegleitung, du hast eine internationale oder du hast auch mittlerweile auch eine alkoholfreie Begleitung, ja, Getränkebegleitung, muss man dazu sagen. Alkoholfreien Wein halten wir nichts davon, schenken wir auch keinen aus. Sekt ähnlich, wir sagen, okay, es gibt ja so viele andere nicht alkoholische Getränke, gute Säfte. Und wenn er wirklich keinen Alkohol trinken will, dann lieber so. Aber man braucht nicht nur, um etwas zu erzeugen, Wein zu trinken, aber ohne Alkohol. Trinke Wein oder trinke keinen Wein. Dazwischen gibt es nichts. Ja, also die Imitationen sind zwar alle lieb und nett, aber irgendwie scheinheilig.
Von kleinen Übernachtungsmöglichkeiten zum Preis von einem Organmandat ist es ja gewachsen zu etwas gehobeneren. Was waren da die Ansprüche? Jetzt hast du bist ja dann quasi mit Architekten, Innenausstattern beschäftigt.
Die Hotelgeschichte war ähnlich wie die Restaurantgeschichte, dass sich das immer entwickelt hat. Und das war im Einklang natürlich auch immer mit unseren Gästen, die uns auch mit, sage ich mal, neuen Herausforderungen immer gefordert haben. Und da war es halt immer so, dass wir halt früher nur das Zimmer gehabt haben, damit man halt nächtigen kann und nächsten Tag heimfahrt. Und wir haben dann, oder ich habe dann einmal festgelegt, vor 20 Jahren ungefähr, wir müssen unbedingt die Verweildauer hier am Standort Feuersbrunn oder auch in Grafeneck erhöhen. Und auch die Ausgabenfreudigkeit pro Gast. Und es geht ja ineinander. Umso länger der Gast bei uns eincheckt oder ist, umso mehr gibt er natürlich pro Kopf aus. Und das war eigentlich ein wichtiger Punkt. Da hast du also auch wieder das Thema des Angebots. Wir mussten viele Angebote bieten, vom Fischen gehen, Jagen gehen, Golf spielen, Radfahren, Winzerbesuche, Kultur natürlich mit Grafeneck, ein ganz großer Hochgenuss mit Hochkultur, wo die besten Orchester der Welt auftreten mittlerweile, wo das in den letzten 20 Jahren feiern wir jetzt mittlerweile 20 Jahre Jubiläum über die neue Formation mit dem Wolkenturm und jetzt neu mit dem Buchbindersaal, wo sich wirklich, glaube ich, kulturell wahnsinnig viel getan hat. Und das ermöglicht uns natürlich auch in der Hotelsegmentierung hier das Portfolio weiter zu erstrecken. Und früher haben wir nur die Villa Katharina als einfaches Hotel gehabt. Und jetzt haben wir halt dann das Hotel am Wagram vor 10 Jahren ausgebaut, wo es dann schon mit Spa-Bereich und Kosmetik und mit Meeting-Bereich und größere Zimmer, komfortablere Zimmer, mehr Architektur, mehr Design, mehr Ausstattung. Und das bringt natürlich wieder neue Kundschaft und neue Gäste und behutsamere Klientel, die letztendlich sozusagen anspruchsvoller auch wird. Und da muss wieder alles mitwachsen, bis zum Shuttle-Dienst, bis hin zum diversesten Organisationen von diversen Karten, die man organisieren muss für irgendwelche Konzerte oder sonstige irgendwelche großartigen Weinverkostungen bei den diversesten Winzern, die sehr exklusiv sind. Aber das bringt natürlich wieder eine höhere Umsatzstruktur, die die Gäste bei uns ausgeben, und das finden wir sehr spannend. Und ja, früher waren wir glücklich, dass wir ein Zimmer für 500 Schilling, sprich 35 Euro verkaufen. Und heute kostet das Zimmer eigentlich, kann man sagen, nicht 35, sondern 350 Euro oder auch mehr. Ja. Aber man muss auch sagen, mit den Cottages in Grafeneck zum Beispiel gibt es auch Einstiegermodule, wo man auch schon bereits mit 160 Euro einsteigen kann. Also auch hier gibt es dasselbe wie in der Gastronomie, dass wir Einsteigermodule haben mit 160 pro Zimmer und Graf & Eckner mit 250, dann Forst Pro mit 300, 350, 400, die Suiten dann von ja, 600 bis 1000 Euro und jetzt bauen wir gerade neue Weingarten-Lodges am Weinberg, da wird man dann ungefähr bei 1000 Euro einsteigen die Nacht. Also all das wäre vor 40 Jahren nicht denkbar gewesen. Aber dank des Zusammenspiels zwischen Ideen und dankbaren Kunden und auch unserem Team, die das immer in höchster Qualität umsetzt, ist es möglich gewesen, Vertrauen zu bekommen, weil kein Mensch gibt heute Geld aus, wo er nicht das Vertrauen hat, dass er dafür einen Mehrwert erhält. Mhm. Und wichtig ist, wenn man bei der Marke Mörbald eincheckt, ob jetzt im Restaurant oder in der Weinhandlung oder im Hotel, stellen wir uns immer die zentrale, wichtigste Frage, wo ist unser Mehrwert? Ja, und den Mehrwert müssen wir halt jeden Tag neu liefern.
Super. Gibt es noch Projekte oder Reize? Ich meine, es gibt eh schon so viel, aber gibt es noch irgendwas, was
zu tun? Natürlich, Reize gibt es immer. Und das Schöne ist ja dabei, in unserer Familie, nicht nur meine liebe Frau Eva, aber auch unsere drei Töchter, die sind alle auch irgendwie, obwohl sie auch jetzt im Ausland tätig sind, doch damit verbunden und unsere unglaublichen vielen jungen Mitarbeiter in der Führungsetage, die Teamchefs, sei es im Service, sei es in der Küche, sei es aber auch in der gesamten Organisation, haben neue Ideen immer, die wieder neu einkommen und neu einfließen und daraus entsteht wieder ein größeres oder ein kleineres Projekt, das wir dann wieder in die Umsetzung bringen und es ist schön, wenn so ein Spirit und ein Drive da ist in einem Unternehmen, wo man früher war da alleine mit der Geschichte und heute hat man das sozusagen an viele anderen Mitarbeitern auch übertragen, die da jetzt auch tagtäglich mitdenken und mitarbeiten und neue Ideen haben und Innovationen und ich darf sie begleiten und darf sie dann auch das Projekt sozusagen in die Umsetzung bringen, gemeinsam mit ihnen und das macht viel Spaß und ich sage jetzt, den Gutshof, den wir auch jahrelang entwickelt haben, das gekaufte Haus aus einer Situation heraus, was wir eigentlich gar nicht wollten, dass wir das Haus kaufen, aber dann haben wir es trotzdem gekauft. Haben wir dann nicht gewusst, was wir damit machen und dann haben wir es entwickelt. Und heute sind wir sehr stolz, dass wir es so entwickelt haben aus dem Handelsbereich mit Kreislerei und Weinhandlung, dem gesamten Hotelbereich mit den 23 Suiten und Zimmern und der gesamte Konferenz- und Veranstaltungsbereich mit den 7 verschiedenen Event-Locations. Das muss ich ehrlich sagen, ist jetzt ein Jahr alt wieder und wir können sagen, wow, was wir da in einem Jahr schon alles erlebt haben und wie das eigentlich auch angenommen worden ist. Und was mich besonders freut, ist, dass es von der örtlichen Bevölkerung, ja, die was jetzt auch frühstücken kommen, tagtäglich diese Brot kaufen da, diese eine gute Flasche Wein einmal für irgendein Geschenk, was wir in England sagen, kaufen da, oder unsere Events besuchen, den Pizza am Montag oder irgendwelche Weinverkostungen machen oder auf die Rooftop-Bar gehen oder bei uns sozusagen, wie jetzt da am Geburtstagsfest vorige Woche, ein Jahr Gutshof da teilnehmen und sich da bekochen lassen. Also ich finde es wirklich großartig und es ist schön, dass das die Region auch so annimmt.
Jetzt haben wir den Hörern einen ja, sehr ausführlichen Streifzug durch dein Schaffen geboten. Wo kann man dich noch sehen, lesen, hören? Was gibt es da alles?
Hören, sehen kann man sich in vielen Bereichen durch die vielen Publikationen, aber doch über 30 Kochbücher geschrieben. Wir machen verschiedene Fernsehkochsendungen, Formate, die sozusagen auf verschiedenen Sendern laufen. Wir machen unser Magazin, das in einer sehr auflagenstarken Druckauflage zweimal im Jahr erscheint, am 15. April und 15. Oktober, Frühling und Herbst. Und ja, da gibt es die Kochschule, wo die unterschiedlichen Kochperformances stattfinden. Da gibt es den Chefsclub in Wien, in der Herrengasse, in Balliferstl. Dann gibt es natürlich unser Palazzo, das wird am 3. November wieder eröffnet. Also es gibt eine Vielzahl von Bühnen, die wir bespielen. Graf & Eckner natürlich, Feuersbrunn. Und die unterschiedlichen Bühnen machen natürlich auch die Marke Mörwald zu dem, was es heute ist. Weil mit dieser Vielschichtigkeit, und das ist eigentlich jetzt unser Weinblick oder die Lodges, die jetzt hier wieder passiert, ist wieder ein ganz ein tolles Projekt. Und ja, wir haben schon wieder zwei neue Projekte noch im Peking, die wir schon seit einigen Jahren verfolgen und die schon langsam wieder wachsen. Und ja, Rom ist auch nicht in einem Tag gebaut worden und daher ja, brauchen auch wir immer ein bisschen Zeit, um nach vorwärts zu kommen.
Es bleibt spannend.
Gibt es Projekte oder Persönlichkeiten, mit denen du dich quasi misst oder wo du immer wieder hinschielst und dann sagst, oder ist
es gibt immer wieder dort und da aus verschiedenen Branchen natürlich Vorbilder oder wo man sagt Mentoren, die man, wo man was Gutes abgewinnen kann, aber ich habe jetzt nicht so irgendwie ein Thema, wo ich sage, ich will das genauso wie der haben. Nein, es muss sich immer eine Eigenständigkeit verfolgt in allen Bereichen, weil Unique-Faktor und eine Reinrassigkeit für eine Marke notwendig ist und die Vergleichbarkeit und das zu mischen und zu gleichen mit etwas anderem, das war nie mein Ding, sondern wir wollen eigentlich unsere eigene Sache machen. Und ob das der eine oder andere jetzt dafür gut oder schlecht hat, ist mir relativ sozusagen egal, sondern wir schauen, dass wir authentisch sind und wir machen das, was uns auch Freude und Spaß bereitet und was wir auch können. Ja, weil ich denke, dass gerade die Sache, etwas zu machen, nur weil es der andere auch macht, was im Konzernwesen ja sehr oft passiert, die eine Firma macht es, die andere muss es genauso machen. Nein, das machen wir bewusst nicht so. Ganz im Gegenteil, das ist sogar eine Einladung, sagen, und das eh alle machen, machen sie sicher nicht. Ja.
Das ist recht.
Und ich denke, das hat uns auch immer wieder stark gemacht und immer ausgezeichnet, auch wenn der eine oder andere Projekte mal dabei waren, wo sie sagen, okay, das war jetzt nicht so, haben wir nicht so gut hinbracht. Das wird es auch immer wieder geben. Das gehört auch dazu, glaube ich, weil am Ende des Tages ohne einer starken Idee und einer starken Umsetzungskraft kann man nie nach vorne kommen und da muss man, glaube ich, möglichst fokussiert sein auf das, was man tut und sich nicht von anderen ablenken lassen.
Die drei Töchter, die jetzt noch im Ausland sind, hast du, glaube ich, gesagt, oder?
Ja.
Ja. Gibt es da Tendenzen, dass sie nach Hause kommen wollen? Oder?
Ja, eines ist eh sogar da, die Theresia ist eh im Haus. Mhm. Die macht zwar nebenbei ihr Informatikstudium und ihr Betriebswirtschaftsstudium nebenbei mit und macht da die HR-Abteilung und ist intensiv hier am Unternehmen beteiligt. Und bin sehr glücklich und froh, dass da eine da ist, die immer nach dem Rechten auch schaut. Und die beiden Älteren, die schwirren jetzt in anderen Fähren herum im Ausland und schauen sich was an. Und das ist auch gut so, weil neue Ideen und Innovationen. Und ja, ich gebe niemand die Verpflichtung, dass er das eines Tages so weitermachen, wie ich das gemacht habe. Die sind alle jung, gut ausgebildet und wissen, was Arbeiten heißt. Das haben wir ihnen gelernt. Sie, glaube ich, haben auch von Qualitätsverständnis einiges drauf und auch mittlerweile auch von Design und Architektur und auch von Betriebswirtschaft. Und ich denke, dass einer der dreien oder vielleicht alle drei schon irgendwann mal Gefallen daran finden werden, sich hier im Unternehmen zu betätigen. Und wenn nicht, ist es halt anders.
Warten Sie ab, bis du dich ein bisschen zurückziehst, weil es schwierig ist neben dir, oder ist es...
Ich bin nur noch jung, ich werde nächstes Jahr 100, also das ist nicht so schlimm. Nehme ich 60 Jahre vom Lebensalter und 40 Jahre Unternehmer, also so gesehen hat man ein bisschen Zeit bei dieser Long-Life-Performance, die man mittlerweile auf einem sozusagen aufnehmen kann. Und ja, ich glaube, dass... das Thema Arbeit und das Thema Herausforderung und Aufgaben und Themen zu lösen, auch ein wichtiges Thema ist, sowohl fürs Gehirn, aber auch für das Herz und auch für das Bauchgefühl, dass man über Hirn, Herz und Bauch schon vieles machen kann. Und die Forderung und die Aufforderung, etwas zu tun und das im Unterbewusstsein auch als einer gewissen Lebensaufgabe zu machen, ist, glaube ich, für die Menschheit schon wichtig. Und ich denke, dass das Prinzip, dass Arbeiten krank macht und Arbeiten schlecht ist und Arbeiten nicht das Ideal ist, das glaube ich nicht. Ich kann der Arbeit wahnsinnig viel verdanken, weil hätte ich nicht so viel gearbeitet in meinem Leben, hätte ich wahnsinnig viele Erlebnisse nicht gehabt, viele Menschen nicht kennengelernt und hätte damit auch nicht so für mich das innere Zufriedenheitsgefühl erreicht, wo ich sage, toll. Und da muss man sich dafür ein bisschen anstrengen, ein bisschen was leisten, aber das passiert eigentlich von einer gewissen
ohne Fleiß kein Preis.
Ja, Leichtigkeit auch. Man soll das nicht, wenn man Arbeit aus Erschwernissicht oder Arbeit aus Behinderungssicht oder Arbeit als nicht sinnvoll, dann ist es auch, glaube ich, eine sehr, sehr schlechte Lebenseinstellung.
Hm. Ich find, wahrscheinlich die falsche Arbeit.
Arbeit kann unglaublich schön sein und attraktiv sein und kann einen glücklich machen. Und ich glaube, um das geht es eigentlich. Und wenn wir mit gutem Essen und guten Weinen das Leben für viele andere noch ein bisschen verschönern können, dann ist es gut so.
Wir haben am Schluss eigentlich eine Rubrik, wo wir ein paar so Stichwortfragen haben. Wir werden es ein bisschen anpassen, vielleicht gemeinsam heute, weil es eigentlich an Winter angepasst ist. Aber wir werden es versuchen, auf dich Maß zu schneidern. Gibt es eine Speise oder eine Zutat, die dir komplett widerstrebt?
Also ich habe eigentlich, koste alles auf dieser Welt, was es gibt, ja. Aber dass man irgendwas widerstrebt, so weit der Kost ist und dann hört auf davon, aber dass man widerstrebt, das könnte ich jetzt nicht sagen.
Gibt es einen besten Weinmoment deines Lebens?
Ja, den Grunewelliner Nussberg, den ich gerade mit dem Bernhard Ott gemeinsam gerade produziere.
Sehr gut, da kann man schon gespannt sein. Gibt es den schon zum?
Ja, gibt schon, natürlich.
Ah, gibt schon, ja, kann man schon verkosten. Ja,
kann man schon verkosten.
Sehr gut, machen wir das, bevor wir einfahren heute.
Grunewelliner Nussberg, ja? Gebe ich eine Flasche mit.
Danke sehr.
Danke.
Und hat es einen schlimmsten Wein- oder Restaurantmoment gegeben für dich oder in der Küche?
Also schlimm, vielleicht bin ich zu ein aktiv positiver Mensch, aber natürlich habe ich schon viele Sachen auch erlebt, die mir nicht so gefallen und nicht so schmecken. Aber das, ich habe die Einneigung, dass ich diese passiv-negativen Dinge relativ schnell vergesse und mich lieber auf die aktiv-positiven konzentriere.
Mhm. Ja, ist eine Lebenseinstellung, genau, kann man sagen.
Gibt es eine Lieblings- Rebsorte?
Ja, kann man bei uns eigentlich sagen, ist der Grüne Veltliner schon eine sehr wichtige, aber ich bin eigentlich mehr Rotweintrinker, muss ich sagen.
Und das wäre?
Und da trinke ich ganz, ganz, ganz gerne natürlich auch so schöne Gewässer, das Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, das ist so schönes Rotwein-Cuvée.
Bordeaux-Blend,
ja. Ich sehr, sehr freut immer.
Da hinter uns stehen die Zigarren, also das passt dann auch perfekt, ne?
Passt gut zur Zigarre auch natürlich, aber ich bin auch noch grundlegend kein Zigarettenraucher, da rauche ich hin und wieder mal spontan, oder spontan sage ich eigentlich nur in Gesellschaft hin und wieder mal eine Zigarre, aber das ist auch nur aufgrund des gemeinsamen Kollektivs.
Und wenn der Abend und die Gesellschaft passt und länger dauert, was ist der Tipp vom Toni Mörwald für den Kater danach?
Den Kater danach habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil da habe ich ein Grundprinzip. Sie werden mich selten nach Mitternacht wo sehen, weil ich bin Mitternacht immer eigentlich zu Hause. Und da ich meine Schlafzeit immer zwischen 12 und 6 programmiert habe, ist das eigentlich so mein Lebensrhythmus. Und wenn man mit dem Rhythmus, so wie ich in den letzten 40 Jahren intensiv daran arbeite, gibt es vielleicht 10 Tage in meinem Leben, wo ich vielleicht nach Mitternacht sozusagen erst schlafen gegangen bin, aber das Katererlebnis hatte ich nie gehabt.
Das heißt, es wäre schon eine Empfehlung an die Hörer da draußen, gewöhnt sich einen Lebensrhythmus an, dann ist es schon.
Wie alles im Leben braucht einen gewissen Rhythmus, ja. Und ich denke, wenn man einen gewissen Rhythmus selbst in der Disziplin entwickelt, dann, ja, dann geht vieles auch leichter und beziehungsweise man hat auch mehr Kraft und Energie. Der Körper braucht seine Ruhephase, das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist nicht so, dass die so vorgeordnet ist, dass man sagt, der Mensch darf nur am Tag 8 oder 9 oder 10 Stunden arbeiten, weil das andere ist schlecht. Ganz im Gegenteil, ich habe damit kein Problem, wenn ich da früh aufstehe, bis am Abend arbeite. Aber mir macht die Arbeit einfach auch Freude und Spaß. Kann man mehr als 10 Stunden oder 8 Stunden arbeiten, also ist überhaupt kein Thema. Viel wichtiger ist, dass man Freude damit hat und dass man selber damit sinnstiftend sagt, okay, das bringt auch was. Ja. Und ich bin dann auch immer der Meinung, dass die Leute, die für arbeiten sollen, mehr haben wie die anderen.
Genau, sehe ich auch so.
Wir haben jetzt gerade schon erkannt, das positive Denken ist wichtig. Also wird es auch keinen peinlichsten Restaurantmoment gegeben haben. Aber gab es einen externen Restaurantmoment, wo du sagst, und das erinnerst du dich ganz besonders gerne, weil das alles stimmig war?
Ja, habe ich ja mit dem meinen ganzen Leben schon, glaube ich, über 103 Sterne Restaurants auf der Welt besucht und viele tolle Erlebnisse gehabt. Aber so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt da dort und dort sofort gleich wieder hin, weil es so faszinierend war, war dann meistens eher in der einfacheren Gastronomie, muss man ganz ehrlich sagen. Diese hohe Kunst des Kochens ist faszinierend. Das ist, wenn man tolles Konzert geht oder eine tolle Oper sich anhört, da hat man das einmal erlebt, aber es ist dann nicht so, dass man sagt, da muss man jetzt gleich wieder oder man muss dort unbedingt wieder, da hat man das Erlebnis einmal geatmet und gehabt. Aber wenn ich sage, jetzt da geht man wohin, wo man einen guten Fisch vom Grill kriegt oder man kriegt eine gute Pasta, die ist richtig gut, so wie meine Eva zum Beispiel gestern wieder eine Paradeissauce gemacht hat, aber richtig gute Paradeissauce, so mit Olivenöl lecker amüsieren und dann Knoblauch, Zwiebel dazu, ein bisschen Chili dazu, dann die Paradeiser, Paradeismark und dann 3 Stunden im Ofen, das bei 160 Grad richtig auskocht, dann ist die Paradeissauce auch Paradeissauce, wo du umfallst. Mhm. Und dann einfach eine Pasta dazu machst.
Und welchen Wein?
Da gibt es nichts Besseres. Witzigerweise gestern einen Rosé dazu getrunken. Ein Rosé dazu getrunken, war wirklich formidabel. Und da kann oft solche Erlebnisse können dann unglaublich toll sein, finde ich. Und daher meine ich, dass ein großes Essen nicht immer so die Begierde hat, dass man sagt, das muss man gleich wieder haben. Aber so einfache Dinge oder gute Wurst oder einen guten Schinken heute zu essen mit einem guten Brot, das hat schon eine unglaubliche Qualität. Und dazu ein gutes Glas Wein dazu. Und das macht oft mehr Spaß, als wenn man jetzt da dann angespannt und lange in einem Restaurant sitzt, wo das alles sehr langsam dauert. Das, vielleicht, wie wir da oft kritisiert haben, zu schnell servieren immer. Aber ich bin der Meinung, in den meisten Spitzenrestaurants, wo du schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde auf die Speisekarten wartest, das ist einfach zu langatmig. Und das interessiert ja immer weniger Leute. Und daher braucht es hier auch in der Haute Cuisine und in der Sternegastronomie viel mehr Power, viel mehr Kraft, viel mehr müssen schnelllebiger sein. Das hat in den letzten 40 Jahren alles im Tempo, im Drive erhöht. Und da muss man mit der Zeit gehen und sonst geht man mit der Zeit.
Gibt es eine Person, der du gerne zeigen würdest, was du alles geschaffen hast, mit der du gerne eine Flasche Wein teilen würdest, muss auch nicht mehr am Leben sein?
Ich glaube, mein Vater hat mich ja erst kürzlich verlassen, meine Mutter schon seit 2003. Und meine Mutter war ja für mich sehr prägend und der würde das heute gern zeigen, was wir so jetzt in den letzten 23 Jahren nach ihrem Ableben geschaffen haben, weil sie war eine unglaubliche tolle Begleiterin und sie hat eine Passion gehabt und sie war der Erste in der Früh, der Letzte am Abend und sie war arbeiten eine Sache, die das Normalste der Welt war und sie hat uns so viele schöne Dinge gezeigt und wenn man denkt, die Anfangsjahre, wie wir in die Gastronomie gekommen sind und dass Kinder aufs Erdäpfelbett mitgegangen sind und dort die Erdäpfel, die wir gemeinsam auch mit der Mutter angesät haben, dann geerntet haben, ausgeräumt haben, dann heimgefahren sind, angewaschen haben im Hof, dann miteinander geschält haben, dann zig Zillis durchgedruckt haben und Pommes gemacht haben. Das waren die ersten Pommes so in die 70er, so haben wir die Pommes frites kennengelernt. Und das war schon ganz, ganz eine lässige Geschichte. Dann haben wir es vorbochen, dann haben wir es aufgelegt davon durch und dann haben wir es erst ein zweites Mal gebacken und das waren dann beim Fritz, wo wir gesagt haben, wow. Und das waren Erlebnisse, die waren schon mega. Also war schon wirklich große Geschichte, war das im Nachhinein betrachtet. Ja. Heute, wenn man sich beim Fritz bestellt, ist es für jeden easy go und es denkt sich keiner mehr was dabei. Aber das war für uns richtig, das hat es vorher nicht gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war schon echt lässig. Und auch das Thema Herkunft, Authentizität, Nachhaltigkeit, all diese wunderschönen Worte, ja, viele kann ich oft gar nicht mehr hören, aber dieser Kreislauf, das war dort zumal eine gelebte Sache. Man hat das nicht niederschreiben müssen, man hat das nicht auszeichnen müssen, man hat das nicht jedem erzählen und kommunizieren müssen, weil das war jedem normal. Ja. Und das war das Schöne an der Geschichte. Und ich finde, da sollte man auch wieder ein bisschen zurückkommen, dass man nicht über jede Geschichte und über jeden alles aufschreibt, wie er sich zum Benehmen oder zum Tun hat oder was er heute gerade ist, dass er weiß, wenn er selber ein bisschen Ahnung hat und sich damit beschäftigt, dann weiß er auch, was er tut und was er isst und was er trinkt. Und wenn er sich nicht beschäftigt, dann ist er auch nicht zugelassen, dass er das eigentlich konsumiert, ja, weil er soll ja sich auch ein bisschen beschäftigen, damit er weiß, was er auf ihn erwartet. Ja. Und wenn man selber am Leben teilnimmt und sich sein Essen kümmert, darum auch der Spruch, Essenszeit ist Lebenszeit, wer keine Zeit zum Essen hat, keine Zeit zum Leben. Und Essen ist auch eine Form und Kochen ist eine Form von Beziehungsmanagement. Wenn ich keine Beziehung zu diesen Produkten habe, die ich verarbeite und in späterer Folge auch konsumiere, ja, dann habe ich einfach keine Ahnung und dann ist es auch schwierig, die zu verstehen. Ja. Aber ich brauche jetzt nicht für jedes Produkt immer Erklärung, was da drinnen ist und woher das kommt und so weiter. Ich muss hinschauen mit den Augen oder mit meinen 5 Sinnen kann ich schon so viel wahrnehmen. Da brauche ich keine Beschreibung über 38 Seiten. Das kann man versparen. Die eh keiner liest. Ja.
Wir dürfen uns bedanken für ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich glaube, wir dürfen uns auch in der fernen Zukunft vielleicht nochmal einladen, weil ich glaube, es wird sehr viele Projekte noch geben.
Jederzeit herzlich willkommen. Ja. Wie gesagt, hier im Clubraum oder im Gutshof, wo immer, seid ihr jederzeit gerne gesehen und ich werde euch noch ein Schorbackerl noch herrichten mit 2 Flaschen Wein und ein bisschen Brot drin.
Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und ja, Prost, Mahlzeit, Prost, kann man eigentlich Mahlzeit, sagen, weil das ist da alles
möglich. Lebenszeit.
Lebenszeit ist Lebenszeit. Vielen Dank.
Alles Liebe, danke euch.
Danke sehr.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.